You know what? This is too fucked up for me even to think about.
Es ist soweit.
Fucked Up, die erste Folge. Wird endlich aufgenommen. Nach ein bisschen technischen Problemen gestohlenen Stativ und unserem altbekannten Erzfeind Audioaufnahme, würde ich sagen, sind wir jetzt aber bereit, ganz viele Fucked Up Geschichten euch heute zusammen zu erzählen.
Seit Monaten werdet ihr belästigt von unserer Fangemeinde, wenn endlich die erste Folge rauskommt. Und es ist heute soweit. Wenn du das hörst, kannst du dich gefasst machen auf ein paar abgefuckte Geschichten. Aber wir bleiben bei den Fakten und wir erzählen nur Sachen, die wir auch einigermaßen recherchiert haben.
Ich schwöre.
Heute geht es in unserer Folge um Viecher.
Ich bin der Simon.
Ich bin der Luca.
Und jumpen wir doch gerade rein mit den ersten Fucked-Up-Stories. Nämlich mit einer Taube, die in Indien festgenommen worden ist, beziehungsweise mittlerweile nach 8 Monaten wieder freigelassen worden ist.
Also wir reden davon, die ist einfach verhaftet worden. Die ist ins Gefängnis gekommen.
Sie ist nicht im Gefängnis gekommen, aber sie ist verhaftet worden und nachher im Bay, Sakarbay, Dinshave, sorry für die Aussprache, Tierspital gehalten worden. Sie ist nämlich letztes Jahr über den indischen Luftraum geflogen und wie man das halt so macht, wenn ein Taube fliegt, nimmt man die zuerst mal von der Polizei fest. Weil sie hat nämlich eine Nachricht am Bay abgebunden mit chinesischen Schriftzeichen. Und schon klar, wenn dort irgendetwas Chinesisches drauf steht, muss die Taube natürlich kriminell sein.
Auf jeden Fall.
Und genauer sein, haben sie gedacht, dass es eine chinesische Spion-Taube ist. Um genau 8 Monate später ist dann die Taube wieder freigelassen worden, weil sich herausgestellt hat, das war kein chinesischer Spion, sondern eine taiwanesische Renntaube, die sich auf dem Heimweg leider ein bisschen verirrt hat über Indien. Die Bombay Society for the Prevention of Animal Cruelty hat dann die Taube freigelassen und so hat sie hoffentlich ihren Weg wieder zurückgefunden und ihr wahrscheinlich längste Taubenrennen auch abgeschlossen.
Ich sehe wirklich schon, wie die Masse protestiert für die Freilassung von dieser Taube. Das ist ein Anliegen, das die Welt bewegt.
Das finde ich auch. Und es ist eben nicht mal die erste Taube, sondern es ist ein common theme in Indien. Weil bei meiner Recherche bin ich dann auf einen Guardian-Artikel gestoßen, wo über noch mehr solche Fälle berichtet worden ist. Im Jahr 2020 ist nämlich auch schon ein Taube in Kaschmir festgenommen worden. Dort haben sie zwar nicht gedacht, dass es ein chinesische Spion-Taube ist, sondern ein pakistanische.
Geht das eigentlich um das Racial Profiling?
Ich würde schon sagen. Die Gegend in Kaschmir ist dort dann eben ein bisschen bekannt für den Konflikt zwischen Pakistan und Indien. Und darum ist auch dort gerade gemolden worden, wo man eine Taube gesehen hat, mit einer Nachricht umgebunden. Die Taube ist dann wieder festgenommen worden, geröntgt worden, auf Kameras oder Peilsender. Nachdem sie aber nichts gefunden hat, ist die Taube relativ schnell wieder freigelassen worden.
Auch ohne den Eingriff von einer PETA oder so?
Nein, damals hat sogar ohne Aufruf von der Gesellschaft die Taube wieder ihren Weg heimgefunden.
Das ist gut. Mehr Acceptance für Tauben im indischen Luftraum.
Und die ganzen Vorfälle mit den festgenommenen Tauben, muss man fairerweise jetzt auch mal sagen, sind nicht ganz unbegründet. In der gleichen Region von Kaschmir in der Nähe ist nämlich 2013 schon mal ein Falken, ein toter Falken, um genau zu sein, gefunden worden mit einer Kamera, wo tatsächlich probiert wurde, eine Spionage mit dem Raubvogel zu betreiben. Und China, laut der South China Morning Post, hat ein berühmt-berüchtigtes Programm. Das nennt sich China Spybird Programm. Ich glaube, man kann sich schon ein bisschen vorstellen, um was es hier geht. Sie waren nämlich dort mit taubenähnlichen Drohnen die Bevölkerung oder eventuell aus Ausland überwachen. Und zum Schluss hat sogar mal eine Nachricht an einer Taube gehabt, die tatsächlich gefährlich für die indische Bevölkerung war. Um genauer zu sein, für den indischen Premierminister. Auf dieser Tube ist nämlich die Nachricht gefunden worden. Modi, we're not the same people from 1971. Now each and every child is ready to fight against India.
Siehst du meine Gänsehaut?
Wirklich?
Siehst du sie? Und vor allem, also wenn die Tube das wirklich selber geschrieben hat, dann Hut ab.
Ja, mit der Hilfe von ChatGPT, wenn wir ja sogar ein stärkeres Protokoll hinbekommen, bekommt die Tube, glaube ich, auch eine Morddrohung hin. Es gibt aber nicht nur kriminelle Tiere, es gibt sogar Tiere, die der Regierung helfen. Wie zum Beispiel Magawa. Ein Tier, das über 100 Landminen in Kambodscha entdeckt hat und insgesamt eine Fläche von über 20 Fußballfeldern minensicher gemacht hat.
Also wait, ist das ein Tier, das ich einfach hart nicht kenne, oder ist das der Name vom Viech?
Das ist der Name von dem Viech.
Aber was zum Fick ist das, ein Magawa?
Was wäre denn dein Guess? Was ist das für ein Tier? Ein kleiner Tipp, ein Giraffe war es nicht gewesen.
Ich wäre jetzt nicht auf einen Giraffe gekommen, ich bin ganz ehrlich. Okay, so, ich denke jetzt an ein Viech, das einfach so massiv ist, dass es halt einfach so die Landmine frisst. Es muss fast so ein Dinosaurier sein eigentlich. Es tönt also ein bisschen mythisch.
Es war ein Gambia-Riesenhamsterratte.
Gambia-Riesenhamsterratte?
Habe ich auch noch nie gesehen. Es sieht so ein bisschen aus wie eine grössere Ratte, man kann sich das vorstellen. Mhm. Und der Grund, wieso dass die Riesenhamsterratte genommen worden ist, ist eigentlich genau gerade das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Weil Riesenhamsterratten werden aufs Landminensuchen trainiert, weil die tatsächlich zu wenig schwer sind, um die Landminen auszulösen. Das heisst, die Hamsterratten werden von einem belgischen MPO, das nennt sich Apopo, seit 1997 ausgebildet, wie National Geographic berichtet hat. Und dort werden sie eben darauf trainiert, eine von den Chemikalien, die in TNT verwendet wird, zu schmecken. Die Hamsterratten gehen nachher eben auf die Landmine drauf, warten hoffentlich nicht in die Luft gejagt und fangen dann an, dort so ein bisschen zu scharren, bis halt irgendjemand dorthin kommt und die Landminen entschärft. Ja, es geht aber auch ein bisschen sad aus, weil Magawa, die Gambia-Riesenhamsterratte, ist leider gestorben.
Oh, F, rest in peace.
Ja, F's in der Chat, hört man das? Ganz viele F's in der Chat. Ja, sie ist im friedlichen Tod an Altersschwäche gestorben und hat sogar noch eine Auszeichnung bekommen. Sie hat nämlich eine Medaille bekommen für ihr Heldentum, weil in der ganzen Karriere von der Apopo Gambia Riesenhamsterratten, die Landminen in Kambodscha schnüffelt, hat keine so viele Landminen geschnüffelt wie die Magawa.
Da, jetzt frage ich mich einerseits zwei Sachen. Und es sind zwei sehr wichtige Fragen. Die erste Frage ist, erstens, wie tut man an einer Ratte eine Medaille anlegen? So, wie sieht das aus? Erste Frage. Zweite Frage, wenn du Star Wars A New Hope gesehen hast, wie hätte Chewbacca keine Medaille bekommen, aber die Ratte schon?
Die Frage ist, wie viele Landminen hat Chewbacca geschnüffelt?
Das, ja, fair, doch.
Aber, ha. Mhm. Und das zweite ist das Bild. Für die, die das auch sehen wollen, einfach schnell googlen, Magawa, oder könnt auch schnell auf unserem Instagram vorbeischauen, wo wir auch nochmal schnell eine Story machen zur Ehre von der Riesenhamsterratte.
Hat sie die Medaille an?
Ja.
Sie hat Medaille an?
Ja, ja, sie hat Medaille an.
Wow. Das ist die krasseste Ratte nach Ratatouille, die ich je gesehen habe.
Also du bist auch eine recht krasse Ratte. Nein, Spass.
Gut, Podcast beendet nach der ersten Folge. Freundschaft gekündet, adios.
Ich suche mir einfach einen neuen Luca, von denen gibt es ja viel. Ja, aber das ist die Geschichte von der Magawa. Über 100 Landminen schlüffelt. Nicht gestorben, also nicht an den Landminen. Und jetzt rest in peace.
Ich bin beim Recherchieren natürlich auch in ein sehr tiefes Rabbit Hole hineingefallen. Und zwar geht es um Presidential Pets. Also Tiere, die mal am amerikanischen Präsident gelebt haben oder beziehungsweise sonst aus irgendeinem Grund im Weißen Haus gewohnt haben.
Hat es auch eine chinesische Spionagetubendrohne so weit geschafft?
Das ist nicht überliefert. Das wäre natürlich ein Fall für den Secret Service, wie auch noch die eine andere Geschichte, die ich jetzt hier dabei habe. Aber ich habe da wirklich so viel insane Geschichte entdeckt. Ich möchte das jetzt chronologisch aufarbeiten und euch einfach kurz von A bis Z die Tiere vorstellen. Und zwar fangen wir an mit dem Haustier von Thomas Jefferson, der sehr obsessed war mit Schaf. In dieser Geschichte geht es darum auch um ein Schaf, ein sehr spezifisches Schaf. Ein vierhörniger, schwarzer Shetland Wither, der einfach schon aussieht wie ein Monstrum. Und dem Aussehen auch mit seinem Charakter voll und ganz treu geworden ist.
Hat er auch so einen satanistischen Namen oder noch mal so ausgesehen?
Er hat auf jeden Fall einen verdient. Ich glaube, das Tier hat gar keinen Namen gehabt. Aber ich glaube, man kann doch einfach zu dieser Sache noch gerecht werden, das Tier jetzt in Retroperspektive einfach Satan nennen.
Der Satan.
Der Satan. Der Satan war eben eine sehr spezielle Schafrasse gewesen, wie du dir vielleicht kannst denken. Vier Hörner gibt es jetzt nicht mega oft bei Schafen. Und der hat dort geraset auf der Wiese vom Weissen Haus und hat dort ein relativ friedliches Leben gelebt, zumindest so lange, wie nicht irgendwelche harmlosen Passanten die Wiese benutzt haben, um eine Abkürzung zu machen. Weil dort war es noch nicht so, dass es einen riesen Zaun ums Weisse Haus gegeben hat. Dort konnte man einfach noch drüber marschieren. Die Sicherheit des Präsidenten war dort irgendwie noch nicht so mega ein Ding gewesen. Wie auch andere Werte, die jetzt ins Spiel kommen oder auch nicht. Und zwar hat nachher das Tier mehrhaft Leute verletzt, die auf dieser Wiese, über die Wiese gegangen sind. Unter anderem auch ein Kriegsveteran namens William Kiev.
Die verletzt oder halt einfach den Präsident beschützt?
Ja, vielleicht beides. Ich nehme aber nicht an, dass das Tier offiziell einen Security-Posten dort hatte. Und es ist dann eben auch eine Gefahr geworden für Menschen, die sicher keine Gefahr für den Präsidenten gewesen wären. Darunter auch der Kriegsveteran William Kiev. Wir wissen, dass Will einen Brief geschrieben hat an den Präsidenten. Und dort ihn erzählt er, dass er eben vom Widder ihrer Exzellenz schwer verwundet worden ist. Und nach dem Zusammenstoß 6 Wochen hat müssen im Spital bleiben. Was für den armen Mann natürlich nicht sehr einfach zu zahlen war. Weil eben Amerika und Krankenversicherung ein schwieriges Thema. Und dann hat er darum den Präsidenten gefragt, ob er ihm das finanziell kompensieren könne, weil er eben doch sein Portemonnaie sehr gelitten hat. Jetzt mal ganz abgesehen von den physischen Schäden, die er davon getragen hat, von dieser Begegnung mit dem Widder. Zum Glück ist nicht so viel mehr üble Zwischenfälle gekommen, abgesehen von einem 9-jährigen Bub, der von dem Widder umgebracht worden ist.
Ich glaube, der war ganz sicher eine Gefahr für den Präsidenten.
Ja, vielleicht ist das wirklich auch, hat der Widder einfach seinen 6. Sinn gelten lassen und hat den Präsidenten mit seinem Leben beschützt. Das ist jetzt relativ schwierig zu sagen, jetzt rein rückblickend aus historischer Sicht. Warum man weiß, dass das passiert ist, ist einerseits hat Anna Thornton, das ist eine Kollegin von Thomas Jefferson, auch aus dem Umkreis vom Weissen Haus, die hat das in ihrem Tagebuch geschrieben, wo sie eben erzählt von dem 9-jährigen guten kleinen Bub, der wieder vom Präsident ermordet worden ist. Und außerdem findet man den Grabstein von dem Bub, von dem Alexander Kerr hat das Kind geheissen. Und der Vater von dem Kind hat sich nachher auch per Brief gemeldet beim Thomas Jefferson und das noch bevor sein Kind seine Verletzungen erlegen ist und hat dann eben auch gebeten, dass der Präsident ihm doch einen Job anbieten würde, weil es eben auch sehr schwierig war für ihn, das Ganze zu finanzieren. Und schlussendlich, dort hat es auch noch nicht so ausgesehen, als würde das Kind effektiv an den Verletzungen sterben, es ist dann effektiv daran gestorben. Das hat aber Thomas Jefferson nicht daran gehindert, das Schaf weiterhin auf seiner Wiese leben zu lassen. Für 3 Monate hat es weiterhin dort gelebt und hat noch einen weiteren Passant über den Haufen gerannt. Schlussendlich ist dann aber verfrachtet worden nach Monticello, das ist die private Residenz von Thomas Jefferson, weil es dann eben doch ein Rechtssicherheitsrisiko war, das hure Schaf. Und dort hat es dann weitergelebt und hat 4 andere Schafe umgebracht. Darunter auch sein eigenes Kind.
Also, warte jetzt, das Kind vom Schaf oder im Thomas Jefferson?
Vom Schaf, vom Schaf. Schlussendlich hat er dann das Schaf aber umbringen lassen, weil es schlechte Wolle gegeben hat.
Also, 2 Leute schwer verletzen, einen umbringen, ist noch okay, aber wenn es keine gute Wolle mehr gibt, dann.
Ja, die Schafszucht war wirklich am allerwichtigsten für Thomas Jefferson. Der hat eben auch diverse Schafe importieren lassen, illegal ins Land schmuggeln lassen, um die perfekte Schafrasse anzuzüchten. Und das vierhörnige Shetland-Schaf, das war sein grösster Stolz gewesen. Aber wo es dann keine gute Wolle gebracht hat, da ist glaube ich einfach für ihn eine Welt zusammengebrochen. Da hat er rot gesehen.
Also ich würde gerne wissen, wie weich denn die Wolle sein muss, zum Vertreten, dass du schon einfach einen 9-jährigen Bub umgebracht hast?
Eben, gewisse Opfer muss man bringen. Das verstehe ich natürlich schon. Aber wir kommen bereits zum nächsten tierischen Bewohner vom Weißen Haus, wo auch eine leichte Geschichte gegangen ist. Nämlich war es der graue Papagei gewesen, von Andrew Jackson. Hat früher am James Madison, am vorherigen Präsident, gehört. Der ist dann aber gestorben. Auf jeden Fall wissen wir vom Reverend William Menefee Normand, dass der Papagei während der Beerdigung von James Madison wie ein Rohrspatz geflucht hätte und darum aus der Beerdigung musste entfernt werden.
Sie sind immer gemacht, kennst du sicher das Meme da mit dem Papagei? Fuck off!
Es wird, kleiner Spoiler, nicht der einzige Papagei auf dieser Liste bleiben. Jetzt kommen wir aber zuerst zu Martin Van Buren. Das ist ein Präsident, ich habe nicht gewusst, dass es den je gegeben hat, aber was, es hat mal nicht? Einen amerikanischen Präsidenten namens Martin Van Buren gegeben. Und der, also es war generell dort noch Brauch gewesen, dass man halt einfach den amerikanischen Präsidenten, wenn man als Staatsoberhaupt von irgendeinem anderen Land war, dass man dann halt so exotische Tiere geschenkt hat. Man hat das Gefühl gehabt, die haben hohe Freude an dem. Er hat dann einmal zwei Tigerbabys bekommen. Er hat dann tatsächlich sehr Freude daran gehabt. Der Kongress hat verboten, dass er sie behalten konnte, sehr zu seiner Enttäuschung. Aber die Geschichte, warum ich das erzähle, ist eigentlich eine andere. Nämlich hat der marokkanische Kaiser, Martin Van Buren, zwei ausgewachsene Leue wollen schenken. Crazy Idee.
Also wollen oder auch gemacht?
Das ist jetzt eben die Sache. Und zwar hat die einfach abliefern lassen beim amerikanischen Konsulat in Marokko. Der Konsul Thomas N. Carr schreibt ihm einen verzweifelten Brief, dass er sich gezwungen gesehen hat, die beiden Leue auf sein Zimmer zu nehmen. Und zwar hat man die einfach dort bei der Botschaft abgeliefert und der Handlanger vom marokkanischen Kaiser, der das überbracht hat, hat sich strikt geweigert, die Leute zurückzunehmen, weil der Thomas hat nicht so Freude gehabt, er hat die jetzt nicht zwingen wollen behalten und hat gedroht, dass er sie auf offener Straße freilässt, weil er befürchtet hat, dass der marokkanische Kaiser ihn umbringen lassen würde, wenn das Geschenk abgelehnt wird.
Ich hoffe für den Typ von dem Konsulat, dass die wenigstens stubberein gewesen sind, Mann.
Das hoffe ich auch. Ich hoffe jetzt vor allem für den Überbringer, dass er dann schlussendlich doch nicht den Kopf kürzer gemacht worden ist. Ich meine, er hat seine Mission erfüllt unter grossen Anstrengungen. Schlussendlich hat man dann die Leute tatsächlich in die USA verfrachtet. Sie sind dann aber nicht ins Weiße Haus geliefert worden, sondern in den Zoo.
Lame.
Der Abraham Lincoln, doch einer der bekannteren Präsidenten. Der habe ich noch kennt. Der habe ich noch kennt. Der hat einen Hund namens Fido gehabt. Der hat auch für kurze Zeit zwar nur im Weißen Haus gelebt. Er ist dort aber nicht so gut klargekommen mit den Leuten und mit dem Feuerwerk von der Inauguration. Und irgendwann hat dann der Lincoln gefunden, so, hey, ich glaube, der ist einfach nicht Bild für den Ort. Den wir doch zurückschicken zu Freunden von uns, nämlich zum John Eddie Roll, der dort in Springfield gelebt hat.
Bis jetzt der erste Präsident, der mal eine vernünftige Entscheidung mit seinem Haustier macht.
Absolut. Shoutout an Abraham Lincoln. Er war einfach ein Wahrer. Leider ist er aber ermordet worden. Also der Lincoln. Und dann der Hund auch. Der Hund ist auch ermordet worden. 3 Monate später sogar nur. Und du kannst dir jetzt vielleicht einen wilden Guess abgeben, warum er den Hund ermordet hat.
Er hat zu viel gewusst. Er hat müssen sterben.
Der Grund ist jetzt ein weniger beeindruckender. Tatsächlich hat er einfach mit dreckigen Pfoten einen betrunkenen Mann angesprungen, der daraufhin sein Messer gezückt hat und den armen Hund abgestochen hat.
Der arme Fido, Mann. Er Fido, hat ihn mal jemanden umgebracht.
Der Fido wird für immer in seinem Herzen leben. Und das, der hat halt aber schon eine Legacy. Weil das Fido so ein normaler Hundenname ist, das hängt aber wirklich damit zusammen, dass der Abraham Lincoln den Hund so berühmt gemacht hat.
Also crazy. Also eigentlich so einer der ersten Haustier-Influencer, könnte man jetzt so sagen.
Ja, der Abraham Lincoln, der war auf jeden Fall krass gewesen. Der hat es wirklich im Griff gehabt. Der ist halt leider umgebracht worden. Aber was wird man machen?
Sachen gibt's.
Zurück zum Papagei. Jetzt kommt nämlich ein neuer Papagei spielen, nämlich ein gelköpfiger Papagei namens Washington Post. Und der ist vom William McKinley, auch ehemaliger Präsident von den USA, zum offiziellen Begrüßer vom Weißen Haus ernannt worden sogar. Der Papagei hat den Anfang vom Song Yankee Doodle Dandy wie ein wahrer Patriot können singen. Aber nicht nur das. Sobald sich scheinbar Frauen am Käfig genähert haben, soll ich den Papagei gerufen haben: «Look at all those pretty girls!»
Ein wahrer Patriot.
weniger Patriot. Das Catcalling ist natürlich aus heutiger Sicht eher problematisch.
Ist denn überhaupt noch Catcalling oder ist das schon Birdcalling?
Da könnte man jetzt wirklich eine Arbeit drüber schreiben, wissenschaftliche Arbeit. Aber ich glaube, wo wir uns einig sind, dass es nicht ganz in Ordnung ist, ist, dass der Papagei einen rassistischen Song ebenfalls hat können singen. Und zwar hat er das vor allem gemacht, wenn sich die Bediensteten am Käfig genähert haben, wo damals natürlich noch überwiegend afroamerikanischer Herkunft gewesen sind. Und das hat scheinbar der William McKinley zum Totlachen gefunden.
Also weißt du, für Verständnis für Zuhörerinnen und Zuhörer daheim, kannst du vielleicht ein paar Ziele von dem Song auch vorsingen, dass man sich da etwas darunter vorstellen kann?
Ich glaube, dass braucht es nicht für die Authentizität.
Lame.
Aber ja, auf jeden Fall hat im Weißen Haus mal ein rassistischer Papagei namens Washington Post gelebt. Ich hoffe, ich kann mit dem Fakt etwas anfangen. Dazu hat es auch mal einen Bull Terrier namens Pete gegeben. Der hat am Theodore Roosevelt gehört. Und der Pete war berühmt dafür, dass er Menschen den Hosenboden abgerissen hat. Und sie halt angejagt und gebissen hat. Und das hat mal fast zu einer Staatskrise geführt, wo nämlich ein südamerikanischer Diplomat von dem Hund auf den Baum gejagt worden ist. Ist sein Hosenboden beraubt worden von dem Hund. Die Polizisten, die einmal eingreifen wollten, sind natürlich ebenfalls dem Hund zum Opfer gefallen. Der war wirklich auch ein Menace to Society gewesen.
Also das war auch ein Bild, die Headline Mann World War III ausgelöst vom Hund vom Präsidenten.
Vom Pete.
Vom Pete. Der Pete ist schuld.
Der Pete ist schuld.
Nochmal der Pete, Mann.
Jetzt kommen wir zu einem recht gross publizierten Skandal aus dem Weißen Haus. Nämlich geht es um die beiden Beagles vom Lyndon B. Johnson, wo Him und Her geheissen haben.
Wieso nicht auch noch They and Them? Das war nicht so progressiv da von dem gewesen.
Auf jeden Fall hat der Lyndon B. Johnson einen kleinen Skandal ausgelöst, wo er nämlich für ein Foto den Him an den Ohren aufgekippt hat. Und die haben ja wirklich so lange Ohren, die Hunde, ja. Die Hunderasse. Der hat er wirklich so aufgelupft an den Ohren, was viele Menschen irritiert und entsetzt hat. Er hätte das gemacht, damit der Hund bellt, hat er dann in einem Interview erklärt. Und das hätte die Hunde doch gern. Ich glaube, da ist er nicht auf der gleichen Wellenlänge gewesen mit gewissen Tierschutzorganisationen. Auf jeden Fall ist nachher Her gestorben, weil sie einen Stein gegessen hat. Und der Him ist von der Limousine vom Weißen Haus überfahren worden.
Das ist jetzt auch zum ersten Mal, wo wenigstens ein Tier aufgrund vom Weißen Haus gestorben ist und nicht jemand vom Weißen Haus aufgrund von dem Haustier. Dann kann ich dir daheim jetzt entscheiden, was besser ist.
Der Ronald Reagan hat einen 30 Kilo schweren schwarzen Schäferhund namens Lucky gehabt. Der ist dafür berühmt worden, dass er die First Lady über den ganzen Südrasen vom Weißen Haus an der Leine gezogen hat. Schauleistung.
Weil wüsste ich nicht, ob das die meisten Menschen schaffen würden.
Der Hund, der hat es wirklich drauf gehabt. Der hat sich wirklich gar nicht mehr gespürt. Ein
kleines Morning Workout, oder?
Und jetzt sind wir schon in der Gegenwart, oder fast. Wir sind im Jahr 2023 beim aktuellen Präsidenten Joe Biden. Der hat nämlich einen deutschen Schäferhund namens Commander. Und der Commander, der ist auch, hat die ein oder andere Headlines gemacht, weil er im Zeitfenster vom Oktober 2022 und Juli 2023 in mindestens 24 Fällen Menschen im Weißen Haus gebissen hat. Und wenn ich sage mindestens, dann bitte verstehe auch mindestens. Weil all diese Personen sind alles Agenten allein vom Secret Service gewesen, was nachher in einer Mail veröffentlicht worden ist via die BBC, welche andere Passanten es dort auch noch verwünscht hat und wer da noch alles zerfleischt worden ist, weiß man leider nicht.
Das sorgt ja fast für mehr Skandal als der Hunter Biden in dem Weißen Haus, Mann.
Ich schwöre, also von der Familie Biden ist glaub, das glaub, wirklich das grösste Problemkind.
The most sane Biden Family Member. The Commander.
Agenten sind gebissen worden am Handgelenk, Unterarm, Ellbogen, Taille, Brust, Oberschenkel und Schultern. Einmal hat im Juni müssen die Ostflügel für Führungen abgesperrt werden, weil der Boden voll Blut war. Im Juli ist jeder Agent gebissen worden und die Wunde musste mit 6 Stichen genäht werden. Aber anstatt den Hund aus dem Weißen Haus zu entfernen, hat der Agent ein kleines Care Package bekommen mit Schmerzmittel, Antibiotika-Salbe, Pfefferspray, Mulchab und Hundegutzli.
Also war das Care Package für ihn oder für den Hund?
Um den Hund irgendwie sich vom Leib zu halten, weil der ist wirklich eine Gefahr gewesen.
Also dann zuerst so Hundegutzli, nach einem Pfefferspray und nach einem Fizisch um noch den Maulkorb an oder was?
Ja, was auch immer es dann halt braucht, gell? Weil es gibt eine offizielle Mail, die auch rausgekommen ist, die die BBC veröffentlicht hat, vom Operationsleiter vom Weissen Haus, wo er sagt, man müsse die Einsatztaktik anpassen und wenn möglich eine ganze Geländestruktur sich von dem Hund fernhalten. Im Oktober 2023 ist dann der Hund auch tatsächlich aus dem Weissen Haus entfernt worden, mit einem offiziellen Statement von der Pressesprecherin Elizabeth Alexander. Sie hat das folgendermaßen erklärt, nämlich: Am Präsident und der First Lady liegt die Sicherheit der Mitarbeiter am Weissen Haus sehr am Herzen. Sie sind dankbar für die Geduld und Unterstützung vom US-Geheimdienst und allen Beteiligten, während sie weiter an Lösungen arbeiten.
Wenigstens jemand mal, der die Sicherheit von seinen Secret Agents priorisiert.
Danke, Joe Biden.
Bevor die letzte Folge von «Fucked Up» angeht, habe ich aber noch mal ein Thema, das ist wirklich der Shit. Also es geht einfach um Shit. Ja, crazy Übergang, gell?
Danke, Bro. Wirklich.
Bitte, bitte.
Der Goethe hätte es nicht besser machen können.
Dichter und Denker Simon Kuhn erkennt es.
Denkst du, der Goethe würde heutzutage Podcast machen?
Ich glaube, der Goethe würde mehr so Freestyle-Battle-Rap machen. Der würde mir so Rap am Mittwoch finden. Es geht um ein Tier, das kann zweimal seine Körpergröße weit schiessen. Es ist ein Pinguin, tatsächlich.
Okay.
Weil irgendwie habe ich von Anfang an gedacht, Pinguine sind so komische Tiere, irgendwie muss es doch dort etwas geben über sie. Aber mit dem habe ich nicht gerechnet. Also ich finde es wirklich noch relativ faszinierend. Und so ist es eben auch mal zwei Wissenschaftler gegangen, wo dann ausrechnen wollten, wie viel Druck braucht denn überhaupt so ein Pinguin, um seine Scheiße so weit können schmeißen. Auf jeden Fall, nachdem halt die ersten Gustis da von ihrer Antarktis-Expedition zurückgekommen sind, das mal so erzählt haben, hat es zwei Wissenschaftler mega gefallen. Nämlich der Meyer Rotschow.
Geile Sache.
Ja, und der Josef Gals. Sie sind auch nicht mal so weit weg von uns. Die sind nämlich beide an der Universität in Bremen aktiv gewesen. Oder immer noch. Die haben dann eben auf Ursprung von dieser Frage, wie viel Druck so ein Pinguin aufbauen muss, ein Research Paper rausgegeben. Das heisst, Pressures produced when penguins poo. Calculations on avian defecation.
Da haben sie wirklich gespittet. Ich muss die Arbeit einfach mal lesen.
Ja, es sind nämlich noch mehr Wissenschaftler als nur du so interessiert an dem Ganzen gewesen. So hat es dann der, sorry für die Aussprache, again, Hiroko Tachima von der Kochi University und der Fumiya Fujisawa von Katsurahama auch nochmal angefochten, dass vielleicht das Paper gar nicht 100% korrekt sei. Sie haben nämlich anscheinend die Formel zu vereinfacht, weil die Pinguine ja nicht immer horizontal schiessen und das nicht mit eingenommen worden ist. So die Hydrodynamics of the feces in the air and in the stomach, which are left for future work, sagen die beiden. Sie sind nachher zu einem Schluss gekommen, dass der Druck noch grösser sein muss, um die Reichweite vom Shit erzeugen. Der Meyer Rotschow und Josef Gals haben nämlich ursprünglich gesagt, sie müssen etwa 10 bis 60 Kilopascal Druck erzeugen. Rund etwa 3-mal mehr Druck als ein Mensch, was aber dann angefochten worden ist. Sie haben dann eben ausgerechnet, dass die maximale Weite 1,34 Meter sein kann, wo so ein Pinguin schießt. Recht beeindruckend. Ich bekomme das auf jeden Fall nicht hin. Sehe ich mich schon auch in dem Research Field.
Hey, ja, wenn es mit dem Studium nicht klappt und man etwas beitragen will zur Wissenschaft.
Ja, Pinguin Poo Connoisseur.
Hey, und wo sonst lernt man so etwas Grossartiges als bei «Fucked Up»?
Dem Podcast Nummer 1.
Ihr könnt auch gerne schon mal eine gute Bewertung da lassen auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Und ich würde sagen, langsam kommen wir nämlich schon zum Ende von Folge 1.
Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und dürft auch gerne mal Feedback uns beiden schreiben. Und dann würde ich es doch sagen, an dieser Stelle, adios, guten Bonjour.
Peace out.
Und bis zum nächsten Mal.